bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gemacht habt, aber ich habe eben mal wirklich ganz intensiv wieder zugehört und ich muss sagen, dieses Intro, das hat was mit mir gemacht. Ich habe so ein bisschen überlegt, ja, erster Gedanke war eigentlich, man muss da mal nochmal vielleicht mal ein bisschen neue Zitate reinsetzen. Dann habe ich es mir angehört und habe ich gedacht, das ist so stark kuratiert und zusammengesetzt. Nee, da darfst du eigentlich nichts dran ändern. Das ist einfach das mit Abstand beste Intro für einen Podcast auf der Welt. Mein Name ist Nico Becksmann, das ist Schöne Neue Fußball und bei mir sind die drei Legionäre. Und wir müssen natürlich in der Pause, in der wir sind, so ein paar Dinge klären jetzt, die, finde ich, schon relativ relevant sind. Tommy, fangen wir bei dir an. Stand jetzt, wer ist noch im Kader von Hertha BSC? Also ich frage für einen Freund, weil ich merke, in der zweiten Liga ist viel los. St. Pauli, da verabschiedet sich alle zwei Tage ein anderer, inklusive Trainer, ist auch schon ein neuer da und so. Da ist kompletter Umbruch, die müssen richtig Namensschilder austauschen. Ist bei der Hertha doch genauso, oder?
Ja, leider sind noch viele da. Weißt du, wir sind ja immer in dieser finanziellen Bedrohung. Immer ist falsch, es gab ja auch mal bessere Zeiten. Aber aktuell ist es so, dass wir immer erst jemanden verkaufen müssen oder von der Gehaltsliste bekommen müssen, um jemanden anderen zu kaufen. Und das ist natürlich genial, weil das bedeutet, dass wir irgendwann am vierten Spieltag oder so unser Team zusammen haben. Aktuell sind die alle noch da, außer Karbovnik, der wurde heute verabschiedet. Der kommt ja vielleicht zu euch nach Bremen, ne? War das nicht so?
Ja, ich hab da ein paar Namen gehört, aber kenne ich da eigentlich auch. Ist der schon weg? Ist der schon verkauft?
Nee, Fun Fact, Eberl und Kompanie sind große Fans von ihm und wollen ihn haben. Jetzt ist es aber so, dass sich der Berater gesagt hat, nein, Moment mal, der ist ja 20 Mille wert, die Ausstiegsklausel ist 9 Mille, da hätte ich gerne 11 Millionen Handgeld. Und da hat jetzt der Vorstand von Bayern gesagt, nö, das machen wir nicht. Und Eberl hat gesagt, naja, ob wir die jetzt in Ablöse zahlen oder so zahlen, ist auch scheißegal. Und da trennen sich die Geister so ein bisschen. Also die einen sagen, der Typ, der verbaut sich die Karriere, Gier frisst Hirn. Und ich finde das, um ehrlich zu sein, völlig legitim. Der ist halt deutlich mehr wert, als er gerade irgendwie per Ausstiegsklausel verschachert wird. Insofern, klar, sollen die doch daran partizipieren. Check ich gar nicht.
Interessanter Blickwinkel auf jeden Fall, weil dein Herzensverein, wo du heute auch das Trikot trägst, hat dann am Ende nichts davon und auch von den 9 Millionen werden wahrscheinlich aufgrund irgendwelcher Klauseln auch nicht so viel dann bei der Hertha überbleiben. Aber das ist ein anderes Problem, ne? Apropos nicht viel überbleiben. Serie A, Konstantin Eckner, ich bin komplett raus. Ich war mir nicht mal sicher. Ich glaube, Lücke ist ja nicht mal, gehörte ja nicht mal Milan, ne? Ich glaube, war nur ausgeliehen, ne? Das heißt, muss ja mit West Ham geklärt werden, ob er zum glorreichen SVW zurückgeht. Aber hast du in dieser Pause so einen Blick darauf, was beim AC passiert? Also interessiert dich deine Serie A gerade oder ist egal?
Milan steht ja kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers, der sehr bekannt ist in Deutschland, ist nämlich Oliver Glasner, der jetzt sehr wahrscheinlich Milan-Trainer wird. Er hat ja Crystal Palace verlassen. Füllkrug wird auf alle Fälle nicht bei Milan bleiben. Also wie du sagst, das war nur ausgeliehen. Und Füllkrug und Nkunku als Sturmduo war zeitweilig die Vollkatastrophe. Am Ende hat man ja nicht mal die Champions League erreicht.
Ja.
Aber wird nicht Rangnick Sportdirektor bei AC Milan? War das nicht irgendwie so?
Es war mal ein Thema gewesen, aber das Problem ist ja, dass Zlatan Ibrahimovic quasi Minister ohne Aufgabenbereich, aber irgendwie der quasi Chefberater, der Eigentümer, immer eine Rolle spielt und Rangnick hat ja die ganz klare Position bei allem, was er mittlerweile tut. Also entweder ich habe Sagen oder könnt mich mal alle kreuzweise. Ja, deswegen gibt es ja auch so viel Stress in Österreich, im Übrigen vor der Weltmeisterschaft zwischen Rangnick und Verband, weil sich da immer gebieft wird, aber deshalb Rangnick und Milan geht dann eher nicht zusammen. Oliver Glasner wird aber sicherlich dann auch, ich denke mal, eine Saison lang charmant sein und dann spätestens ab Monat 15 wird es krachen. Das ist einfach so die Oliver Glasner Timeline, aber man kann sich vielleicht freuen auf ein bisschen was Erfolgreiches. Hat immerhin Crystal Palace die ersten drei Titel besorgt, meine Damen und Herren, da muss man sich mal vorstellen.
Deswegen gehört er wahrscheinlich auch zur AC und denn da sind ja Titel auch schon ein bisschen her.
Wo ist dein Trikot, Nico?
Ja, da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen. Ich habe das Briefing nicht gelesen, dass wir alle heute im Trikot rumlaufen sollen. Und ihr beide tragt standesgemäß die von euren Vereinen. Und als ich Kai Rippe hier zum Call habe zuschalten sehen, ist mir was aus den Augen gefallen. Schalke 04 Trikot. Kai, mal ganz ernsthaft, ist es jetzt schon so weit gekommen? Also ich würde es mal so formulieren wollen. Im Moment aus Bremer Sicht, Clemens Fritz kocht. Wir haben den 5. oder 6. gefühlten Transfer, der da schon vor der Weltmeisterschaft eingetütet wurde. Das ist mehr als Werder Bremen, glaube ich, vor...
Nico, wir haben immer an ihn geglaubt. Wir haben ihn immer verteidigt, wenn ihn einer schlecht geredet hat. Also wir waren immer Mann, ne? Auf seiner Seite.
Aber du offensichtlich nicht mehr. Oder ist das hier Fähnchen im Wind? Oder wolltest du einfach mal einen Titel feiern? Oder warum hast du ein Schalke-Trikot an? Oder liegt es an der Provision, die du eingeheimst hast?
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich inzwischen in kein Werder-Trikot mehr reinpasse. Das ist die ehrliche Antwort. Es soll andere Podcast-Teilnehmer in dieser Runde geben, die sowas kennen.
Das ist so, ja.
Looking at you, guys.
Vielleicht habe ich auch gar nicht das Brief nicht gelesen.
Ich habe tatsächlich kein aktuelles Werder-Trikot mehr, wo ich reinpasse. Das ist sehr schade, aber auch Ansporn für die Zukunft.
Ja, oder lieber SV Werder Bremen, wir wissen ja, ihr hört zu. 4 Trikots, inzwischen bitte 2XL. Wir freuen uns über eure Zusendung.
Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du sonst etwas Sinnstiftendes beizutragen? Also du bist glücklich über Clemens Fritz, ne? Aber ansonsten... Warum Schalke heute?
Die Frage ist, ob wir jetzt schon aufklären, warum wir uns eben den Insta-Account von Bianca Ilgner so lange angeguckt haben oder ob wir das erst oder ob wir das so als...
Das kommt später.
Das kommt später.
Ich sehe da aber jetzt schon auf jeden Fall Potenzial für den Titel. Könnt ihr schon mal ein bisschen drüber nachdenken von dieser Folge?
Nicht so schlecht, Nico, nicht so schlecht. Fühle ich.
Aber komm, lass uns mal ein bisschen sauber machen, weil am Zweifel haben wir alle Vereine und das ist schon auch etwas, wo man die ganze Zeit drüber nachdenkt, oh, Faust in der Tasche, klappt das, boah, bin ich sauer. Und ich habe das ja hier auch schon erzählt, wie genervt ich von dieser Bundesliga-Saison gewesen bin. Und trotzdem, ne, abwischen und nächster Spieltag geht wieder los. Jetzt ist ja in München auf der einen Seite der Himmel immer hell und werden Meisterschaften gefeiert und bei den anderen stehen immer in regelmäßigen Abständen viele mit sehr hartem bayerischen Akzent rumgrölende Männer in allen Altersklassen und beschimpfen irgendwelche Verantwortlichen von 1860. Dieses Mal wieder zu Recht, denn sie haben es wieder gemacht und sie sind jetzt offiziell Regionalligist. Und das müssen wir einfach mal ein kleines bisschen aufarbeiten. Konstantin, willst du mal kurz ein paar Fakten geben, bevor wir in die Polemik übersteigen?
Natürlich bei 1860 gar nicht so einfach, wo man anfängt und dann wieder aufhört. Natürlich begann irgendwie alles 2011, damals mit dem Deal dann mit der HAM International Limited oder HAM International Limited von Ismaik. Darauf fußt das Ganze ja sehr. Der zweite quasi Zwangsabstieg in die Regionalliga. Man ist ja schon 2017, als man eigentlich aus der zweiten Bundesliga in die dritte Liga abgestiegen ist, dann direkt runtergegangen in die Regionalliga. Jetzt ist man wieder in der Regionalliga Bayern, aber jetzt scheint es so, als wäre dann die Beziehung mit Ismaik endgültig vorbei. Der Kooperationsvertrag zwischen 1860 e.V. und KGAA wurde ja auch aufgelöst. Man hat die Lizenz als e.V. und wird jetzt versuchen, als e.V. anzutreten. Aber also ist es relativ schwer eigentlich, das alles nachzuvollziehen. De facto ist es so, Ismaik mit dem Investment, was er getätigt hat, mit den, er sagt 80 Millionen, andere sagen 70 Millionen, die er insgesamt in den Verein gesteckt hat. Er wurde ja immer erratischer in dem, wie er vorgegangen ist. Es gab ja auch teilweise keine Kommunikation oder sehr, sehr minimale Kommunikation, gerade zwischen dem alten Präsidium von 1860 und Ismaik, als dann eben auch eher immer weniger gewillt war, zum Beispiel Abmachungen wie Darlehensverträge einzuhalten oder jetzt in dem Fall hat er ja 2 Darlehenszusagen gegeben vor der Lizenzerteilung für die kommende Drittligasaison, hat das dann aber zurückgezogen, hat Forderungen gestellt, teilweise Forderungen hätte 1860 die erfüllt, hätte man gegen 50+1 verstoßen, wie der DFB auch mitgeteilt hat zwischenzeitlich mal, weil quasi die HAM International Limited, also Ismaik und seine Leute, die wollten eigentlich noch mehr Einfluss haben, wollten aber gleichzeitig eigentlich den Verein verkaufen oder die Anteile verkaufen. Also sehr, sehr strange teilweise und rein nachvollziehbares wirtschaftliches Handeln war da nicht unbedingt mehr gegeben. Am Ende ist es so, 1860 hat in den letzten 15 Jahren natürlich sehr viel Geld verbrannt, sei es durch den Mietvertrag, Allianz Arena, sei es durch Transfers, die nicht geklappt haben, sei es durch etwaige Offensiven, auch jetzt vor dieser Saison oder vor der abgelaufenen Saison, weil man unbedingt in die zweite Bundesliga wollte. Es hat eben häufig nicht funktioniert. Die Schulden sind hoch. Die Anteile haben schon damals nach dem ersten Zwangsabstieg in die Regionalliga ja komplett an Wert verloren. Also der Verein war vielleicht mal im niedrigen, oder die Anteile, die Ismaik hatte, die lagen vielleicht mal im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, aber die lagen ja jetzt hinten raus ja irgendwo im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Und selbst dann war Ismaik eben nicht mehr gewillt, nochmal die Darlehenszusagen dann einzuhalten, diese 2,7 Millionen Euro, die man gebraucht hätte, um die Lizenz zu halten für die dritte Liga. Und am Ende ist es wahrscheinlich Schrecken mit Ende als Ende ohne Schrecken. 1860 geht runter in die Regionalliga, startet dort neu, will jetzt diesen Kooperationsvertrag aufkündigen, hat es schon getan, natürlich muss es noch juristisch geprüft werden, will jetzt mit dem e.V. an den Start gehen, will eine Genossenschaft gründen, will Fanspenden einholen, will so ein bisschen machen, wie, ähnlich wie der Hamburger SV jetzt auch zuletzt mit dem Supporters Trust, will auch eine eigene Stadionbetreibungs GmbH gründen, damit dann Leute, die Anteile kaufen wollen, dann das wiederum in einer neuen GmbH tun können, sich dann am Grünwalder Stadion beteiligen de facto. Aber es gibt natürlich noch viele ungeklärte Fragen rund um 1860 München. Viele haben es wahrscheinlich verfolgt. Bis dahin, dass zum Beispiel die Merchandise GmbH ja zu 100% in den Händen des Bruders von Ismaik liegt. Das heißt auch, die Familie Ismaik hat in den letzten 15 Jahren auch ordentlich verdient, zum Beispiel an den Merchandise-Verkäufen. Denn die ersten 120.000 Euro Gewinn pro Jahr flossen zu 100% an Ismaik bzw. die Familie. Und erst danach gingen Anteile an die KGAA bzw. den e.V. Insofern ist eine sehr, sehr verworrene Story, aber eventuell kann 1860 jetzt in der Regionalliga frisch starten und dann versuchen, mit geringerem Kapital, Nico, einen Neuanfang zu wagen, was natürlich nicht so einfach wird.
Viele Informationen, die wir jetzt ein kleines bisschen sortieren müssen. Und absolut, das ist aber sehr gut zusammengefasst. Ich will aber an ein paar Stellen rein. Stelle 1, Ismaik geht raus. Ismaik sagt, sinngemäß jetzt schon wieder 2,5 Millionen in diesen Verein reinstecken, ist rein aus wirtschaftlicher Sicht und für ein gekauftes Unternehmen ja ein Armutszeugnis. Mache ich nicht, weil das ist ja Quatsch. Oder was würden Sie machen, Kai Rippe? Er hat auch recht eigentlich, ne?
Er hat nicht recht, wenn man halt vorher schriftlich die Zusagen dazu gegeben hat und er offensichtlich ja auch Verträge, Darlehensverträge unterschrieben hat oder schriftlich bestätigt hat, dann davon zurückzutreten aus nichtigen Gründen. Also er hat ja gesagt, dass Reporting-Pflichten nicht erfüllt seien. Das ist ja offenkundig widerlegt worden. Also dass es entweder nicht stimmt oder sie so, wenn dann so marginal waren, dass sie nicht berechtigen, von so einem Vertrag zurückzutreten. Insofern hat er in dem Punkt nicht recht. Deshalb ist mein Mitleid auch nicht so hoch. Ich weiß, worauf du hinauf willst, aber sag
genau,
du gerne.
Genau, danke schön.
Stell doch mal die Frage.
Ja, weil ich schon finde, aber rein, guck mal, 1860 dieses Jahr wieder ein Minus von 2,5 Millionen. Das heißt,
Jedes Jahr.
Genau. Dieses Jahr wieder ein Minus von 2,5 Millionen. Das heißt, hochdefizitär. Und am Ende des Tages war immer am Jahresende oder Saisonende Ismaik dazu da, um das Loch auszubessern. Du bist jetzt nun mal hier derjenige, der das Fußballbusiness vertreten soll und nicht den, also, das ist doch kaufmännisch auch das ganze Prinzip 1860 dann in den letzten Jahren einfach Quatsch gewesen.
Ja, ich glaube, das betrifft aber mehrere Drittligisten. Am Ende.
Die sind uns egal jetzt.
Am Ende ist das richtig so. Er hat wohl jedes Jahr laut eigener Aussage immer 1, 2, 3 Millionen reingeschossen als Gesellschafterdarlehen und meistens auch als Genossenschaftsanteile, also auch als nachrangiges Eigenkapital ist das und damit dann zinsfrei. Das ist schon viel, wenn man das über 15 Jahre macht. Auf der anderen Seite kann Konstantin das wahrscheinlich am meisten bestätigen. Die dritte Liga ist halt auch echt schwierig, weil du immer auf Kante planen musst, um einen aufstiegsfähigen Kader zu haben, der kostet. Und das kannst du kaum zurückverdienen, vor allem wenn du halt so ein schwaches Stadion hast wie 1860. Ne? Also das Sponsoring ist da ja sehr gut, aber die Stadioneinnahmen sind halt auch in dem Vergleich zu einem MSV Duisburg oder so, das sind Welten. Und da fehlt dir halt wahnsinnig viel Geld, was du dir halt, wenn du von der Bank nichts mehr bekommst, dann halt einfach nur bei Investoren irgendwie zusammentüdeln musst.
Das ist ganz schön. Ich habe heute wirklich so eine ganz klassische Folge wieder, wo die Struktur mit den drei Blickwinkeln wie hervorragend durchspielen können. Tommy, zieh dir jetzt mal wieder kurz dein 1860-Trikot an, setz dir deinen bayerischen Hut auf, trink mal kurz zwei Weizenbier und geh jetzt mal bitte in Richtung Geschäftsstelle auf dem Parkplatz und überleg dir jetzt mal, was du erzählst. Schreist du die Idioten an, die den Verein niedergemacht haben? Willst du diesen Hauptsponsor denn nicht weghaben? Feierst du das? Oder ist das, dass der Kruzifix nochmal keine 2,5 Millionen wieder rausgegeben hat und der Verein das jetzt in der Regionalliga ist? Wie stehst du dazu?
Also es ist natürlich, also ne, Überschrift ist, es ist eine Riesentragödie. Also, und gleichzeitig aber auch Komödie, weil was da alles passiert. Ich meine, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, Konstantin, du hast ja gesagt, der Hasan kam ja damals rein, als wir im Grunde genau vor derselben, ich sag schon wir, vor derselben Situation standen. Es ging darum,
du bist schon voll drin, der Roller.
Wir brauchen eine Lizenz, ja, die kriegen wir nicht. Und dann war es, glaube ich, der liebe Kollege Schäfer, der den angebracht hat damals, ne? Robert Schäfer.
Schönen Dank noch an der Stelle.
Liebe Grüße. Und hat damit das dann gesichert. So, dann ist, haben wir ja gerade durchgekaut, dann kam ganz viel Geld rein. Und so, also es scheint ja, zweite Überschrift, so zu sein, dass jenseits der Sebener Straße in München niemand mit Geld umgehen kann, auch nur annähernd. Und irgendeine Ahnung, weil das ist ja schon mehr als das Thema dritte Liga. So, und jetzt folgende Situation: Wir als Fans, ja, wir wollten diesen Investor ja gar nicht. Wir wollen den ja die ganze Zeit nicht. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich froh, dass irgendjemand in der Geschäftsstelle auf die geniale Idee gekommen ist. Haltet euch fest, die haben das einfach gekündigt, den Kooperationsvertrag, und zack, ist er weg. Da hätte man auch mal eher drauf kommen können.
Wobei, ist das wirklich so, Tommy? Ich habe das auch eben probiert, nochmal nachzulesen. Also, Kündigungen habe ich gesehen. Aber was kündigst du denn? Den Kooperationsvertrag mit der KGAA?
Mit der KGAA.
So. Und deswegen sind sie jetzt auch nicht mehr spielberechtigt als KGAA und müssen das als e.V. machen. Und Konstantin, du hast einen witzigen Side-Fact vorhin genannt.
Ja.
Der Merchandising GmbH, die gehört nämlich auch der Familie. So, und was hält die? Die Lizenz am Wappen. Wenn 1860 Pech hat, können sie nicht mal mit ihrem Wappen auflaufen.
Aber am Gesamtwappen, also, oder hält die quasi nur am Wappen auf Merchandising-Produkte? Also,
nein, das am Logo. Sie könnten den, der e.V. könnte wohl den Löwen benutzen, aber nicht mit dem Rand. Also das ganz normale Logo, was wir kennen, dürften sie rein theoretisch nicht benutzen, ohne Lizenz von der Merchandising GmbH. Und ich educated guess, der Herr Hasan wird Ihnen diese Lizenz nicht geben. Also, long story short, ich glaube, ein Riesenthema war ja auch immer, dass man eigentlich woanders spielen wollte, aber die Fans natürlich gesagt haben, nee, wir wollen im Grünwalder spielen. Da prallen natürlich Welten aufeinander, ne? So ein bisschen alte Nostalgie und wir wollen in diesem Stadion spielen und gleichzeitig weiß man mit diesem Stadion, Kai, du hast es gerade gesagt, kann man keinen wirtschaftlich gesunden Verein aufbauen. So ein bisschen Zielkonflikt. So, also ich glaube, einige Fans sind jetzt happy und gleichzeitig muss man sagen, es gibt ja überhaupt gar keine Perspektive, dass die da rauskommen können.
Aber wenn wir uns das mal mit aufnehmen, dass 1860 vor einem riesengroßen Scherbenhaufen steht, von dem sie noch nicht mal wissen, ob sie jetzt als 1860 München oder als 2026 Giesing in die komplette Regionalliga-Saison gehen, kommt ihr dazu dann auch noch weitere Vertragssituationen plus die Frage, was wird denn das sportlich? Konstantin, ist 1860 damit vorbei?
Glaube ich es nicht, aber natürlich besteht so ein bisschen die Gefahr, ohne jetzt eben externen Geldgeber oder vielleicht auch mit so einem Modell, dass eben viele Fans jetzt spenden sollen und dass das alles ein bisschen mehr so, ich sag mal, Crowdfunding, Supporters Trust mäßig dann vonstatten geht, dass man eher so in diesem Regionalliga-Fahrwasser oder eben so irgendwo zwischen dritter Liga und Regionalliga irgendwo zwischen schwimmen wird, weil das ist ja auch anderen Traditionsvereinen passiert. Also wir haben es jetzt in der Regionalliga West wieder gesehen, Fortuna Köln steigt jetzt wieder auf in die dritte Liga, okay, aber Rot-Weiß Oberhausen steckt fest. Wuppertal ist gerade abgestiegen in die fünfte Liga. Jetzt vielleicht nicht unbedingt immer ganz zu vergleichen mit 1860, aber da gibt es ja schon auch Vereine, auch zum Beispiel im Nordostbereich, die relativ feststecken. Und das kann natürlich passieren. Also ohne jetzt diese Millionen, die irgendwie von extern kommen, wird es nicht so einfach für 1860. Da muss man sich noch mehr auf die eigene Jugendarbeit konzentrieren. Hat aber ja auch jetzt in den letzten Jahren nur maximal für die dritte Liga gereicht.
Ich glaube, ein Freund der Redaktion, der Torhüter unseres Herzens und Elfmeterkiller aus einem unserer Lieblingsspiele 2006, wollte da doch schon an den Start, oder? Oder ist das auch schon wieder vom Tisch? Also ich hatte jetzt nur mal gehört, dass Jens Lehmann und in der Nachfolge war es dann, glaube ich, sogar Thomas Hitzelberger mit Konsortium, da vielleicht nochmal was reißen wollen. Oder Konstantin, ist das beides vom Tisch?
Es waren ja so Ansinnen von Ismail Kemal, zum Beispiel an dieses Hitzelsberger Konsortium oder was auch immer das dann war, ne, zum Beispiel zu verkaufen, wobei ja Ismail immer relativ horrende und vielleicht auch übertriebene Vorstellung hatte, was die mögliche Verkaufssumme der Anteile betrifft. Ich weiß nicht, ob das aktuell ein Thema ist. Ich meine, am Ende der e.V. hat ja jetzt die Lizenz wieder, will diese Stadionbetreibungs- GmbH gründen, um dann da wiederum Investoren reinzulassen, die dann eben da Anteile kaufen können. Das ist sicherlich ein Modell, aber ich glaube, jetzt irgendwie jemand wieder den Schlüssel mehr oder weniger zu übergeben, will man ja nicht, weil man darf nie vergessen, ja natürlich 50 plus 1 zählt und am Ende Stimmenmehrheit liegt beim e.V., wenn es um so eine KGaA zum Beispiel geht, aber Aufsichtsratsmehrheit hatte Ismail X Unternehmen, ne? Also man konnte trotzdem vieles blockieren, wenn es um signifikante Entscheidungen ging. Und ich glaube, aktuell ist nicht unbedingt jetzt bei 68 das Ansinnen da, auch beim Gernot-Mang-Präsidium, jetzt schon wieder irgendjemand mehr oder weniger so ein bisschen den Schlüssel zum Verein zu übergeben.
Ich habe ja versucht, hier den Business-High Kai Rippe darauf anzusetzen, 68 zu kaufen. Tommy, bleibt ja halt nur für euch Fans, das selber zu machen, ne? Und deswegen ist ja eigentlich, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich diese ganzen Nachrichten gelesen habe schon, es klingt wie die romantische Phoenix aus der Asche-Geschichte, die entstehen könnte aus 1860, macht das jetzt als e.V.?
Ja, nee, ja und nein. Ich glaube, es gibt einfach einen Zielkonflikt. Ich glaube, dass die Jungs und ich auf dem Parkplatz, wir wollen halt Bier trinken, Wurst essen und in unserem geilen Grünwalder Stadion spielen. Und da geht es jetzt nicht vorrangig darum, einen wirtschaftlich gesunden Fußballverein, Profifußballverein auf die Beine zu stellen. Und gleichzeitig fragt man sich schon, gibt es eigentlich in ganz München und Regionen niemanden, der sagt so, da sehe ich eine Chance, irgendwie vielleicht ein mindestens mal kulturelles Gegengewicht zum FC Bayern herzustellen, das ein bisschen größer aufzuziehen. Klar, die werden sagen, ja Leute, machen wir nicht, solange dieser Ismail da ist. Der ist ja jetzt vorgeblich weg. Insofern vielleicht ist jetzt der Moment, wo tatsächlich jemand sagt, so jetzt steigen wir hier mal richtig ein. Denn der Hauptsponsor beispielsweise hat ja schon signalisiert, dass wenn sie dann unter dem EV spielen, er auch wieder am Start wäre.
Ja? Die Bayerische?
Ja, habe ich gehört. Okay. Ja.
Ja, könnte sein. Wahrscheinlich für einen schmaleren Taler, aber ich meine, kann schon sein. Also vielleicht ein Satz, Nico, und dann du. Bisher war ja die große Hürde für dieses regionale Bündnis aus Investoren, die auch aus kulturell emotionaler Überzeugung da rangehen und nicht kurzfristig eine Rendite haben wollen, glaube ich schon die Kaufsumme, die sie hätten bei Ismail auf den Tisch legen sollen. Also die etwa 20, die er für seine Anteile hingelegt hat, war glaube ich ein bisschen weniger und dann dazu nochmal die zwischen 50 und 60 Millionen, da hat Konstantin ja auch schon mal gesagt, dass da die Zahlen unterschiedlich sind für das, was er im Anschluss an Darlehen und Genussscheinen noch in den Verein gepumpt hat. Wenn das jetzt ein deutlich weniger, größerer Betrag wäre, dann kann ich mir das schon vorstellen. Wohl wissend, dass wenn du da erstmal Geld reinlegst, das ist erstmal ziemlich sicher weg. Ne? Also du musst schon ideologisch getrieben sein, weil Geld zu verdienen mit einem Traditionsverein in der Regionalliga ohne Stadion, boah, also kannst du am Ende nur über sehr gute Transfererlöse und sonst ist es eigentlich illusorisch.
Ja, den Niederlechner wird jetzt keiner mehr für 15 Mille kaufen, fürchte ich. Ja,
Kevin Volland, vielleicht die Hertha noch, also oder Werder. Also,
wollen die nicht sogar, wie heißt der, die alte Legende zurückholen? Verlat? Heißt der nicht Verlat?
Frank Verlat.
Ja, ich glaube, der soll nochmal zurückkommen. Irgendwie.
Nee, das ist der Sohn von Frank Verlat.
Ja, das Jesper. Ist der Sohn.
Jesper
Verlat.
Ja.
Triggert in mich doch ein kleines bisschen, unabgesprochen mit euch eine kleine Rubrik hier, Konstantin Eckner, an die Hand zu geben, die wir ab jetzt hier bearbeiten müssen. Was gibt es eigentlich Neues von der Grünwalder Straße.
Machen wir jetzt als neue Rubrik. Wir können natürlich das ganze Ding auch ausweiten und dann einfach mal über die Landkarte hinweg schauen. Was ist los an der Grünwalder Straße? Ne? Was ist los am Niederrhein? Was ist los bei Lok Leipzig, die mal wieder nicht aufgestiegen sind? Was ist los bei BFC Dynamo? Da kann dann Tommy als Investigativreporter mal schauen, was sich bei BFC Dynamo so tut.
Ja, also wir gründen jetzt live on air das Recherchekollektiv Grünwalder Straße.
Ja.
Wir werden dazu auch eine eigene Website natürlich ins Leben rufen. Ihr könnt uns dann folgen.
Das mag ich an Einsatz. Die Frage, die wir uns hier stellen wollen für die Jungs von 1860 und der schöne Grüße und alles Gute für die Zukunft, ist ja aber auch gleichführend mit der, die wir uns eigentlich mit der Fußball-Weltmeisterschaft stellen müssen. Wir haben in der letzten Folge ja schon ein bisschen davor gesprochen und haben ein bisschen über das Für und Wider. Aber eigentlich geht es jetzt ja los, ne? Und deswegen müssen wir uns mal doch schon überlegen, was ist eigentlich los bei dieser WM? Fangen wir mal ganz klassisch romantisch an. Tommy, ist alles egal? Sind wir jetzt in der WM-Stimmung?
Ja, na klar. Also die paar Spiele, die wir alten Männer noch gucken können, ohne dass wir ins Bett müssen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich bin ein bisschen angezündet, weil es WM ist halt immer was Besonderes. Also so viele haben wir nicht in unserem Leben, auch wenn ihr das vielleicht noch nicht realisiert habt. Aber es werden nicht mehr 10. Also vielleicht schon. Toi, toi, toi. Aber hallo? Ja gut, also ich mit meinem Lebenswandel werde keine 10 WMs mehr mitmachen, aber ihr vielleicht schon. Ich bin auf jeden Fall heiß und ich sag mal so, ich habe jetzt das Testspiel USA gegen Deutschland gesehen und es hat so krass Nostalgie getriggert bei mir, weil die erste WM, die ich aktiv mitbekommen habe als Fußballfan, war nämlich 1994 in den USA und die Bilder glichen sich überraschenderweise. Also dieses komische, die haben ja so ein anderes Bild, ne? So NN, also wir haben PAL und die haben NATSC oder irgendwie sowas und dann diese komischen Tore, die sind ja gar nicht in den Boden eingelassen, sondern die stehen da so mit Rahmen und alles wirkt...
Die komischen
alles
wirkt, Stadien, die sind so die anders Stadien. Groß.
Ja, und dann diese dummen Jets, die vor dem Spiel da rumgeflogen sind und Feuerwerk, das war alles so daneben, aber es hat mich irgendwie in so einen richtigen Event-Charakter versetzt, muss ich sagen.
Wir müssen natürlich auch dazu noch, wenn wir schon den Leak aus unserem WhatsApp-Chat hier vornehmen, müssen wir noch dazu sagen, dass du ja gemeint hattest, hoffentlich schießen die Deutschen die Amerikaner ab, damit dann deren WM-Euphorie weg ist. War dann ja eher so, dass die USA irgendwie ein bisschen besser dastanden während des Spiels. Also das ja. Gehört aber auch so
da,
weit.
Auch da, der, wie hieß er, Robinson? Mit dem Jahrhunderttor. Anthony Robinson erzielt zugegebenermaßen ein mindestens mal Tor des Jahres. Ja? Nach einer Ecke Volley ins nicht mal ins Dreiangel, sondern einfach nur so hart drauf mit 400 km/h, dass man die nicht halten konnte. Und was müssen meine müden, trüben Augen dann lesen? Dann lese ich plötzlich auf Twitter überall von irgendwelchen amerikanischen Fans, der Robinson ist auf jeden Fall Top 5 Centerback, oder was spielt der? Top 5 Centerback auf der Welt.
Ich denke, Digga, Linksverteidiger spielt, ja.
Der ist Engländer, so geht's erstmal los, hat irgendwie amerikanische Wurzeln und die Tatsache, dass er für Amerika spielt und nicht für England, ist ein relativ guter Indikator dafür, dass er nicht zu den Top 5 Spielern auf der Welt gehört. Also wirklich Wahnsinn und deswegen, kennt ihr das? Die Engländer, ich weiß von englischen Kollegen, die machen das immer so, man muss sich ein zweites Team aussuchen, für das man cheert. Das machen die so in den Büros. Das ist so eine Tradition. Ich habe mir jetzt ein zweites Team ausgesucht, was ich hate-watche. Und ich möchte die Mannschaft der USA untergehen sehen. Und ich möchte, dass all diese komischen Fans, die sich vor 3 Tagen das erste Mal überhaupt die Regeln durchgelesen haben und mir jetzt erzählen, wie geil die alle sind, ja, dann sehe ich, ihr merkt es, ein Triggerpoint, dann sehe ich Wiederholungen, wie Bärhalter irgendwie, wen hat er da getunnelt mit so einem Ronaldinho-Trick? Irgendein Spieler von uns, Anton Stach. Nee, stimmt gar nicht. Waldemar Anton.
Stach ist gleich dabei.
Ja, Waldemar Anton. Ja, Waldemar. Dann tunnelt er den irgendwie, dann machen sie davon so eine Wiederholung. Und dann cutten sie aber in dem Moment wo man sehen würde, dass er den Ball ins Aus getrickst hat, dass es ihm überhaupt nichts gebracht hat. Auf dem Niveau sind die unterwegs und ich möchte die jetzt einfach untergehen sehen. Sorry für den Rant.
Boah, da weiß ich nicht, ob das klappen wird, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Wobei, ich habe zum Beispiel das Spiel ja, ich habe mir die CBS-Übertragung auch angeschaut, also die US-Übertragung und da wiederum war das gar nicht so pathetisch. Klar, man hatte hier dieses Announcement vorher, das hatte aber nichts mit dem Fernsehsender zu tun. Die waren relativ realistisch in der Einschätzung, ne? Nach dem Motto, hoffentlich unsere Jungs, ne, die müssen mit viel Fight und Energie arbeiten, was ja richtig ist. Ne? Du brauchst am Ende Athleten, du hast Weston McKennie und Tyler Adams, zwei super Athleten als Sechser. Das ist so ein bisschen, ne? Das ist das Fundament der Amerikaner. Die haben es relativ realistisch eingeschätzt nach dem Motto, also wir spielen hier gegen. Übrigens auch interessant, in den USA wieder so ein Thema. Die sagen dann, against 10th-ranked Germany, die gehen dann immer nach der FIFA-Rangliste und sagen, ja, gegen den 10th-platzierten Deutschland spielen wir heute. Das ist eben auch so ein US-Sports-Ding einfach, weil es anderswo eben nicht so gibt. Auch spannend dahingehend. Aber darüber hinaus, ich fand die Vorstellung der Deutschen mal nicht ganz so gut. Aber wir können ja mal ein bisschen rundherum gehen. Also ich habe heute auch drüber nachgedacht, was mein Alternativteam wäre dann sozusagen oder mein Second Team. Und ich bin zum Schluss gekommen, ich werde auf alle Fälle Japan unterstützen. Weil Japan, ja, gute Mannschaft. Ja, Japan, gute Mannschaft. Ja, Suzuki, Ritsuan, ne, die haben den Torschützenkönig der Ehrendivisie.
Ritsuan, er klingt wie ein Hotel. Also, ich bin heute im Ritz-Duan.
Ich habe meine Suzuki vor dem Ritz-Duan geparkt.
Die haben ein paar coole Spieler und Japan einfach immer so eine sympathische Mannschaft. Die haben einen Joker auf der Bank, sollte man nicht unterschätzen. 1,91 großer Stürmer. Wahrscheinlich das erste Mal, dass Japan einen 1,91 großen Stürmer dabei hat. Also warum nicht? Ich unterstütze noch Japan neben Deutschland, würde ich sagen.
Finde ich ein interessantes Modell. Habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, ob ich ein anderes Team unterstützen würde.
Das suchst du auch gerade, Nico? Ich gehe gerade durch, die Mannschaften. Ich habe eigentlich auch eins, aber ich will ein anderes nehmen. Also ich fange mal an, weil eigentlich ist mein Zweiteam immer England und die mag ich auch. Aber irgendwie ist mir das gerade nicht exotisch genug.
Dann doch eher so Curaçao oder sowas.
Ja, vor allen Dingen den Weltmeister als Zweiteam zu nehmen, den kommenden, ist ja auch nicht so.
Genau.
Was du auch nicht machen darfst, wahrscheinlich dann irgendwie einen Gruppengegner von Deutschland nehmen, ist auch ein bisschen strange dann.
Also mein Zweiteam ist definitiv Norwegen.
Ja, das ist dann der Achtelfinalgegner von Deutschland.
Das ist, ja, aber Norwegen ist für mich ja das Belgien der Neuzeit, ja, also genau. Der Geheimfavorit. Das ist schon eine geile Truppe, die da haben und die haben ja auch irgendwie in der Vorbereitung bzw. Qualifikation ganz geil gespielt und da könnte ich mir, ich finde die auch sympathisch, also da könnte ich mir vorstellen, das ist mein Zweitteam.
Gab es jetzt auch eine Kontroverse, es sollte eigentlich noch ein, ich glaube, geheimes Testspiel geben zwischen Schottland und Norwegen und das haben die Schotten einfach dann abgesagt. Und Steve Clark, der schottische Nationaltrainer, hat bei Solbakken nicht angerufen und hat sich Solbakken jetzt beschwert, nach dem Motto, ist also ganz, ganz schlechter Stil.
Ich habe übrigens, weil du gerade Schottland sagst, einen großartigen Tweet, also ihr merkt, ich bin noch auf Twitter, ehemals Twitter Ex unterwegs, großartigen Tweet, da schrieb einer, weil alle haben ja so ein bisschen zu kämpfen mit der Hitze und die Engländer haben sich auch ein bisschen beschwert und dann gibt es so Bilder und dann schrieb einer, er glaubt, dass Schottland wird die erste Nation sein, die nicht ausscheidet, weil sie verliert, sondern wegen Sonnenbrand. Da können wir durchaus vorstellen.
Als Zweiteam vielleicht, Schottland? Hat da jemand Interesse? Die haben McTominay.
Ja, hatte ich auch auf der Pfanne. Wobei mich immer nervt, dass du McTominay hier immer so hochjubelst.
Ja, der ist einfach einer der besten Spieler der Serie A in den letzten zwei Jahren gewesen.
Der Athletische, der wird hier nur noch mit Athletik.
Völlig durchschnittlicher Fußballprofi.
Das ist kein durchschnittlicher Fußballprofi, das ist ein absoluter Superstar mittlerweile in Italien. Hättet ihr mal sehen müssen.
Der beste Athlet, den es auf der ganzen Welt gibt.
Einer der besten Athleten, ja. Das ist eben einfach, der ist groß und der ist quasi Leon Goretzka in gut.
So.
Das ist das Problem.
McTominay.
McGinn haben die auch noch. John McGinn, der hat Freiburg mit weggenutzt.
Wow, ey, neue Messi. Also.
Neue Messi spielt ja gegen Deutschland im zweiten Gruppenspiel. Wenn die Deutschen mit ihrer Restverteidigung so luftig stehen wie gegen die US-Amerikaner und Diomande von RB Leipzig da 1-2-1 gegen 1 Situation gegen deutschen Linksverteidiger hat, dann ist er mal vorbei. Ne?
Aber komm, Egner, du bist ja der Einzige hier mit Ahnung. Dann sag doch mal, was sind denn so deine 3-4 Hidden Champions, die vielleicht sportlich, also die man wahrscheinlich kennt, aber die bei dieser WM so ein bisschen rausstehen? stechen können. Ist ja auch egal. Also kann offensiv, defensiv sein, ist egal. So ein bisschen Players to watch.
Das ist spannend. Natürlich Ibrahim Maza mit Algerien. Den kennt Tommy, glaube ich, irgendwoher noch. Ist ja gebürtiger Berliner. Er kommt aus der Hertha-Jugend, war mit 10 Jahren bei Reinickendorfer Füchse und dann ist er zu Hertha gekommen. Ne?
Wäre klassisch einer, den man für Karl hätte nachnominieren können. Hätte man sich mehr um ihn bemüht als DFB.
Aber hat gut. Man eben nicht gemacht. Ne? Insofern ist jetzt Ibrahim Maza bei Algerien. Wobei es interessant bei Algerien ist, und da komme ich gleich auf ein Thema, das kann man auch noch anreißen, ist noch nicht mal sicher, dass er wirklich Stamm spielt. Und das ist das Famose bei dieser Weltmeisterschaft wieder. Du schaust auf die Kader, aber Ibrahim Maza auf alle Fälle Players to Watch. Ich habe noch einen anderen, auch einen Players to Watch eventuell, ist Luka Vucevic, ne, von Hamburger SV, torgefährlichster Innenverteidiger der letzten Bundesliga-Saison, starker Aufbauspieler, 19 Jahre, mega Aufbauspieler der Welt. Aber und jetzt ist das Problem, normalerweise müsste der spielen, ne, weil so gut wie der ist, wo findest du einen besseren, jungen, dynamischen Innenverteidiger? Aber Slatko Dalic, der sagt sich, ja, ist eine gute Idee, aber ich will eigentlich lieber mit den Alten spielen. Ich habe auch im Mittelfeld dann Luka Modric, der 40 ist. Ich habe Mateo Kovacic, der gefühlt 100 Jahre alt ist. Und ich habe Andrej Kramaric, der gefühlt nur stehend Fußball spielt. Also es ist natürlich, und Kramaric ist ein guter Fußballer, aber es ist schon spannend, wie einige Trainer jetzt auch dazu übergehen. Auch zum Beispiel Carlo Ancelotti. Ich hatte nämlich so ein paar Brasilianer im Auge gehabt. Schau dann auf die Kaderliste und merke, anstatt einen André Santos zum Beispiel von Chelsea mitzunehmen, 23 Jahre, sehr talentierter Sechser, nimmt er eben Fabinho mit, der 100 Jahre alt ist.
Das habe ich auch gesehen. Dass der noch spielt, das hat mich ja echt gewundert.
Oder eben Neymar, wo ich ja fast noch verstehe, so als Vibe-Typ, ne? So, ey, so als Leader wie Jordan Henderson bei England, so einer, der einfach für die gute Stimmung da ist. Aber es ist echt so auch die Weltmeisterschaft. Messi, Ronaldo, Neymar, die sind alle noch dabei. Und es fühlt sich einfach so an, hätten die nicht eigentlich 2022 spätestens dann ihre internationale Karriere beenden sollen? Warum sind die 2026 immer noch am Start? Players to watch zum Abschluss noch. Also Vucevic würde ich trotzdem beim Auge behalten. Ich denke, der könnte noch eine Rolle spielen bei Kroatien. Ibrahim Maza ist ein weiterer bei Algerien. Bei Ecuador, dem deutschen Gruppengegner. Die haben ja bekanntlich natürlich Moises Caicedo. Und das ist natürlich der Superstar dort mit 116 Millionen Transfer zu Chelsea. Aber im Mittelfeld haben die auch Kendry Páez. Das ist ein Spieler, der ist mit 18 ist der zu Chelsea gegangen, wurde damit dann direkt verliehen zu Strasbourg. Das ist der Partnerverein von Chelsea, ist es aktuell bei River Plate in Argentinien. Sehr, sehr starker Linksfuß, ähnlich wie Lennart Karl, kommt so ein bisschen von der Seite. Sehr talentiert, aber bislang eben aufgrund des frühen Wechsels zu Chelsea noch ein bisschen underrated. Und darüber hinaus würde ich sagen, schaut auf den Mittelsturm von meinem Team Japan.
Jetzt nur noch schnelle Runde, Player to watch, German Team.
Ich habe einen guten Take. Nee.
Ja, klar.
Also ich bin ganz klar bei Metscher. So ja. Sehr ich sein Insta-Game hasse, dieser Typ ist, das ist vermutlich neben Florian Wirtz der beste Baller, den wir im Lande haben. Das ist schon krass, wie der mit dieser Größe und dieser Athletik, was der für eine Ballbehandlung hat und was der für eine Passschärfe hat. Also ist ja der Traum eines jeden Trainers. Der schießt dich ja quasi ab mit jedem Pass. Das ist schon ein richtig geiler Spieler. Also da habe ich große Hoffnung.
Und wird eben auch Krake genannt bei den Dortmundern, weil wieder Thema Athletik. Er hat natürlich eine sehr, sehr krasse Reichweite, ne, aufgrund seiner Größe und kommt immer noch irgendwie in den Zweikampf rein, wo andere eben dann nicht mehr hinkommen. Also er ist eigentlich das Gegenmodell zu Angelo Stiller.
Aber er hat unseren Leon Goretzka vertrieben fast aus.
Das hat
Starting
Leon schon ganz selber gemacht.
Das hat er mit dem Platz geschafft.
Julian Nagelsmann uns fest versprochen hat, dass der viele Spiele macht.
Ja, das hat er im März gesagt. Im März hat Julian Nagelsmann auch gesagt, die Doppel-6 Pavlovic-Metscher ist ihm zu defensiv. Die passt nicht zusammen. Hat er im März gesagt im Kicker-Interview. Mittlerweile sieht es so aus, als wäre das dann die Doppel-6 für die WM im Kicker-Interview. Im März hat er auch damals gesagt, Oliver Baumann ist meine Nummer 1. Also so sinngemäß.
Ja.
Ich glaube, der lügt immer. Kann das sein?
Ich glaube, nein, das ist seine Meinung einfach jede Woche.
Immer gelogen. Also Edgy Badge, Quatsch gesagt, stimmt gar nicht.
Aber was haltet ihr denn von der ganzen Causa Neuer?
Naja, also Neuer ist vermutlich der erste Spieler in der Geschichte, der mit der Trage aufs Feld getragen wird und nicht runter, so wie es aktuell aussieht, damit er seine 90 Minuten spielen kann. Ich sehe es ja noch nicht kommen. Also ich finde es auch irgendwie albern zu sagen, ich warte jetzt auf Teufel komm raus, dass der seine Verletzung hier auskuriert, wenn wir doch eigentlich eine Nummer 1 haben. O-Ton, Julian Nagelsmann. Aber gut, keine Ahnung.
Ja, same hier. Also er hat ja fast so ein bisschen Schadenfreude, wenn Neuer jetzt vielleicht sogar das erste Spiel gegen Curaçao verpassen würde. Würde ich es Olli Baumann dann schon fast gönnen, auch wenn ich Neuer jetzt per se gar nicht doof finde. Und ich, also der Aura-Aspekt, okay, glaube ich auch, aber ist der so viel mehr wert, als dass man sich so eine kommunikative Kacke erlaubt, die ja auch an so einer Mannschaft nicht so hundertprozentig vorbeigehen kann. Der kann mir auch Matthias Sammer erzählen, was man will. Der alte Leadership-Empathie-Genie. Das sorgt doch für keine gute Stimmung, wenn du halt die Nummer 1 dann so abräumst. Und ob dann wirklich die neue Aura dann das Quäntchen so viel mehr ist, was man braucht, weiß ich nicht. Also ich finde es in Summe eigentlich eher, es hat mir ein bisschen Würze gegeben in der Vorbereitung, das ist positiv, aber am Ende finde ich es eigentlich eher shady.
Baumann hat mich ja auch nicht so hundertprozentig überzeugt als Nummer 1. Ne? Manuel Neuer finde ich eben auch, also er macht ein gutes Spiel gegen Real Madrid damals im Hinspiel im Viertelfinale, Rückspiel nach 30 Sekunden Fehlpass, 1-0 Real, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und hat auch so ein paar Dinger gehabt, auch gegen Paris zum Beispiel im Hinspiel, auch ein, zwei Situationen, wo manche Torwarttrainer gesagt haben, was macht der da eigentlich? Aber abseits davon, also wenn man jetzt mal sagt, okay, Neuer ist eigentlich zu alt und auch zu verletzungsanfällig, ich weiß auch nicht, ob der wirklich alle 4-5 Tage jetzt ein Spiel machen kann, der wurde ja auch jetzt regelmäßig 3-mal ausgewechselt in der Rückrunde wegen Verletzungen und ist aktuell angeschlagen. Oliver Baumann finde ich nicht so überzeugend. Gibt es nicht eigentlich noch andere gute Torhüter in Deutschland? Das ist ja eigentlich für mich jetzt so das Thema. Ne? Also Nübel ist jetzt Nummer 3, Obig soll es dann werden wahrscheinlich in 4 Jahren. Moritz Nikolas, den ich stark fand in der Bundesliga-Saison, ist wahrscheinlich einfach zu no-namig. Atubolu hat jetzt auch keine Rolle mehr gespielt. Also es ist aber trotzdem irgendwie, also es sah schon mal besser aus.
Auf der Chuck Torhüter Ernst Position. Natürlich. Das ist ja völlig
Dennis
klar.
Simon, ja.
Sag mal, Nico, mach du erst mal. Du warst jetzt sehr, sehr lange ruhig.
Ja, ehrlicherweise habe ich mich auch aus dem Geplänkel bei euch da rausgehalten, weil ich weiß auch nicht, ich bin noch nicht da, dass ich so viel Euphorie habe und mir über die Mannschaften gerade Gedanken mache, denn ich bin an einer anderen Sache noch zerschellt, die du aber auch schon mit angedeutet hattest, die ich mal kurz thematisieren möchte. Gucken. Und ich habe mir den Spaß gemacht und habe mir, weil ich mich euphorisieren wollte, mir mal die Spiele in den Kalender eingetragen, wie es sich gehört. Ne? Weißt du, kommst du rein und denkst mal so, okay, dann lass doch mal gucken, was es da so gibt. Und dann ist mir etwas aufgefallen und das möchte ich mal mit euch teilen, denn du hast es schon richtig gesagt, Tommy, Spiele, die wir in unserem Alter, und das gilt nicht nur für uns altes Alter, sondern auch für uns junges Alter, gucken können und wollen, sind wahnsinnig limitiert. Im Prinzip kannst du jeden Tag, und das ist die bittere Erkenntnis, die ich festgestellt habe, es wechselt ein bisschen dahin, keine Sorge, nicht sofort dagegen angehen, ein Spiel gucken. Denn du kannst das Eröffnungsspiel dir angucken, zum Beispiel Mexiko-Südafrika, dann kannst du Kanada-Bosnien gucken, dann kannst du Katar gegen die Schweiz gucken, dann kannst du Deutschland gegen Curaçao gucken und falls du nicht früh ins Bett musst, kannst du auch noch Niederlande gegen Japan gucken. Und dann sind wir schon beim vierten Tag. Fünften Tag gibt es Belgien gegen Ägypten und noch Spanien-Kap Verde. Dienstag gibt es nur Frankreich gegen Senegal. So, dann gibt es nochmal wieder Portugal-Kongo, England-Kroatien. Jetzt ist die WM schon 8-9 Tage alt. Und ich finde, das hat mir nochmal mehr etwas von dem geraubt, wofür dieses Turnier steht. Denn mit dem Blick auf den Plan, es ist mir gar nicht möglich, Usbekistan gegen Kolumbien zu gucken.
Natürlich, aber du wolltest
unbedingt, ne? Was ich meine. Ja, ey, Nick, du machst das so witzig weg. Ich habe Weltmeisterschaften früher genau dafür geliebt, weil ich mir Iran gegen Neuseeland angeguckt habe. Jetzt ist es älter, länger her, vielleicht ein paar. Aber mir wird halt auch, also, und das ist, diese WM nimmt dir die Option. Das heißt, du konzentrierst dich auf ein paar Europäer, Tommy.
Ich habe auch das getan, was du getan hast, nämlich mir einen Kalender erstellt und weil ich natürlich mir das nicht selber eintrage, habe ich Claude gefragt. Ja, also das ist ein Like, wer es schon kennt, ja, dass die alten Leute machen ChatGPT, ich mache Claude. Ich habe Claude gefragt, mach mir mal bitte einen Kalender, trag mir das alles ein. Und dann hat er das gemacht, ja, bla, bla, bla. Und dann kommt der letzte Absatz, da sagt Claude, meine KI sagt mir, eine Sache noch, sei ehrlich mit dir selbst. Ein gutes Drittel der Spiele stößt zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh an. Curaçao gegen Elfenbeinküste um 2 Uhr nachts wirst du nicht gucken. Das sagt mir die KI. Ey, ganz geil eigentlich.
Ja, aber, ja, ja. Aber ist das, also am Ende des Tages, ich weiß jetzt schon, ich werde es auch dann wieder, ihr habt mich ja, ich werde ja auch dabei sein. Ich freue mich dann doch, wenn ich im Morgenmagazin mir oder in irgendeinem Format auf Magenta, wo auch immer es irgendetwas gibt, YouTube, mir halt die Zusammenfassung von Jordanien gegen Algerien zu Gemüte führen werde. Und ich gehe in dieses Format und dann lasse ich mir von ein paar deutschen Journalisten erklären, was in der Nacht los gewesen ist. Trotzdem wäre es doch geiler, Norwegen gegen Senegal mal so zu gucken. Und irgendwie fehlt mir deshalb nach wie vor der eine Drive.
Ich habe ja eine Tradition bei Fußball-Weltmeisterschaften. Seit 1998 habe ich alle Panini-Alben voll gemacht. Und ich habe auch jetzt schon wieder angefangen. Wir sehen es ja jetzt nicht, wir haben einen Audio-Podcast, aber ich habe schon wieder ungefähr 650 Sticker gesammelt. Aber auch das natürlich so ein Thema, ne? Jetzt ist mir das wieder aufgefallen, 48 Teams, es sind zu viele. Also bei allem Respekt, ich finde es natürlich ja super, dass zum Beispiel der Irak nach 40 Jahren mal wieder dabei ist und dass ein paar Storylines dabei sind, dass Haiti einen Ersatztorhüter hat, der bei Koblenz spielt, aber nicht bei TuS Koblenz, sondern bei dem anderen Koblenzer Verein in der 5. Liga.
Hab ich gesehen. Über den habe ich gestern einen Report gesehen. Das war total sweet.
Ich finde es auch super dahingehend. Und dann meinetwegen streicht, müssen eben ein paar Europäer zu Hause bleiben zum Beispiel.
Der kommt eigentlich aus Kanada mit haitianischen Wurzeln. Und dann haben die den irgendwie aufgegabelt. Der sieht wirklich aber auch aus wie ein Fünfliga-Torhüter. Also, dass der jetzt
ist ja auch, er ist ja auch der dritte absurd. Torhüter von Haiti.
Der ist viel,
ne? Also.
Der ist viel zu klein.
Hab ich euch mal erzählt, dass der Cousin meiner Frau ehemaliger haitianischer Nationalspieler war? Der hat sogar gegen Dani Alves gegen Brasilien gespielt. Hat ein Foto, hat er mir ganz stolz gezeigt.
Was mir dahin aufgefallen ist eben, während diese Random Facts jetzt reinkamen, ich finde immer fasziniert davon, mit wem Tommy eigentlich über drei Ecken verwandt ist. Aber nicht mit Dani Alves zum Glück, weil der hat ja nur Probleme im Gesetz. Genau, aber da ist mir das auch aufgefallen jetzt, weil ich habe natürlich jetzt mir die großen Boxen geholt beim Panini-Album. Und da hatte ich eigentlich immer so die Tradition, ich lege die... packt die alle aus und legt dann immer die Stapel, ne, jedes einzelne Team auf meinem Schreibtisch. Ich weiß, das ist eine kleine Sache. Es sind so viele Teams, dass mein Schreibtisch zu klein war. Ich musste noch einen Nebentisch dahin stellen, um die ganzen Sticker erstmal zu ordnen, weil es 48 Teams sind. Du musst dann gucken, okay, was ist das? Das ist Cap Verde, ach, das ist Curaçao. Ah, die Fahnen sehen so ähnlich aus, dann irgendwie, ah, das ist Panama, okay.
Aber wichtige Frage, Konstantin, was kostet eine Packung, wie viele Bilder sind drin?
Also in einer Packung sind 7 normalerweise, manchmal 6, weil da gibt es so eine komische, so ein Rabatt-Dings-Sticker, was manchmal drin ist in allen 10 Packungen oder so. Weiß gar nicht, was die jetzt im Einzelnen kosten, weil ich kaufe die dann immer gleich als Box. Ich kann mal kurz nachgucken live. Was ist, ich kaufe natürlich keine einzelnen Stickerpackung, ich kaufe die gleich als
Scheiß Millionäre, ey.
Als Box.
Box,
ja, und zwar, also die Box jetzt mit 100 Stickern, mit 100 Packungen, hat 164 € gekostet.
Aber dann hast du das Heft ja noch nicht voll.
Nee, ich hab das Heft noch nicht voll. Das war jetzt einfach, ich kaufe mal am Anfang die Box, damit ich erstmal einen Grundstamm habe.
Und da wie tauschst du?
Ich finde immer so ein paar Leute, meistens über alte Fußball-Connections, also Mitspieler oder so, oder dann mittlerweile ja auch irgendwie die Söhne von Mitspielern, die dann auch sammeln. Und entsprechend tausche ich dann mit denen. Aber ich habe seit 1998, seit meiner ersten WM, die ich irgendwie als 6-Jähriger so halbwegs miterlebt habe, in jedem Fall, seitdem sammle ich und habe alle Alben voll, bis auf den nigerianischen Ersatztorhüter von 1998, der war nämlich als Ausschnitt damals im Album drin, aber den gab es gar nicht als Sticker, den haben sie einfach nicht produziert. Das ist ein Skandal bis heute aus meiner Sicht.
Ist das der größte Skandal, den der Weltfußball jemals gesehen hat? Frage
aus meiner Sicht schon. Aus meiner Sicht schon.
Also. Okay. Aber habt ihr die auch immer... Ich war auch lange Sammler, aber immer so bis noch 6 gefehlt haben und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe, glaube ich, nur so 3, vielleicht 4 Editionen voll. Also ganz voll gemacht. Früher konnte man auch noch so bestellen, hinten Bestellkarten, und natürlich konntest du dann irgendwie auch online traden und so. Das habe ich alles nicht gemacht. Also ich habe immer nur physisch getauscht, aber ich kann mich immer noch dran erinnern, dass ich dann irgendwie noch 5 haben gefehlt, dann war ich schon im Turnier und dann hatte ich keinen Bock mehr.
Ich bin ja offen gestanden Team Fußballkarten. Ich finde ja Fußballkarten viel geiler als Sticker. Da,
ja,
also was ihr nicht, sehen könnt, Konstantin hält gerade das France 98 Album hoch, großartig.
Und Panini.
Mit, ja, wer im Tor damals noch? Fabien Barthez bei Frankreich.
Laurent Blanc war natürlich der Libero der Franzosen. Und man muss dazu sagen, dieses Heft ist es immer noch in ganz gutem Zustand dafür, dass es sehr viele Bolzplätze damals irgendwie vor meiner Grundschule gesehen hat. Insofern. Aber es ist in gutem Zustand. Man kann im Übrigen Kai immer noch nachbestellen. Das wird natürlich auch gemacht. Was du dann machen musst, ist Folgendes. Du darfst eigentlich mit einem Namen nur, also einer Adresse unter einem Namen nur 50 Sticker nachbestellen. Wenn natürlich jetzt irgendwie, wenn dir 75 oder 100 fehlen, du sagst dann fuck it, ich mach's trotzdem, musst du dann noch jemand anders anhauen, dass derjenige, diejenige dann die anderen 50 nachbestellt für dich.
Das könnte ich machen, wenn meine Mutter nicht tatsächlich mich vor einigen Jahren informiert hätte, also ob ich die Panini-Hefte oben alle oder im Keller noch brauchen würde. Wenn ja, wäre es jetzt zu spät, sie hat die alle weggeworfen. Und zwar etwa 15 Editionen seit 1988 EM.
Oh, ich spüre den Schmerz, Skandal. Spüre ich im Körper.
Habt ihr seitdem wieder gesprochen? Skandal.
Nein. Also habt ihr nochmal geredet oder hat sich damit
und
eigentlich
das
noch nicht...
Das ist wirklich True Story. Es ist kein...
Hast du sie entehrt?
Gag. Ja.
Aber geil auch, dass sie trotzdem nochmal fragt. Ne?
Also ja, für den also Fall, dass die Reihenfolge. Noch was für eine ja, Schweinerei. Also erst
am
wegwerfen
da habe ich mich vertan mich in der Reihenfolge.
Ja. Sky ist wirklich True Story.
Oh Gott,
das Shoutout an Gitti. So.
Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der nigerianische Ersatztorhüter war dort dabei, aber es gibt einen einzigen Sticker, der nicht dabei war und nicht produziert wurde, inklusive übrigens auch damals der Skandal 98. Der Iran war im Album drin, war aber dann nicht produziert worden.
Alter, du bist was auf der Spur. Also.
Also Leute, bevor wir jetzt hier ins absolute Nerdtum abstürzen, würde ich diese Überleitung gerne mal nutzen. Iran. Wie findet ihr eigentlich diese großartige, eines WM-Gastgebers völlig würdige Regelung, dass der Iran jeweils nur für die Zeit des Fußballspiels eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA bekommt und dann sofort nach Mexiko wieder reisen muss?
Die Story geht dann noch weiter.
Don't get me started.
15 Mitglieder des Trainerstabs oder Betreuerstabs vom Iran bekommen gar keine Einreisegenehmigung.
Das ist doch wirklich, darum geht es, das ist doch der Geist des Sports, ne? Dass man da auch sagt, so diese politischen Themen, den irakischen Nationalspieler, den verhören wir erstmal 8 Stunden am Flughafen. Das ist ja, also ich muss ehrlich sagen, dass, als ich das mit dem Iran gehört habe, dass das irgendwie heikel ist, die führen gerade Krieg gegeneinander, geschenkt, verstehe ich. Aber sowas ist doch einfach das Allerletzte, oder? Oder stehe ich
das
da leider?
Das sagt der Friedenspreis, der FIFA-Friedenspreisträger Donald Trump hat sich da bestimmt was Schlaues beigedacht.
Über den Iran hinaus, denn es gab doch jetzt zum Beispiel die Meldung, dass der FIFA-Schiedsrichter Omar Artan auch erstmal nicht einreisen darf. Also es ist ein Schiedsrichter, der wurde von der FIFA, ne, also jetzt nominiert. Wir reden jetzt nicht über irgendwie 15 Leute, die auf dem Fischerboot daherkommen und sagen, wir wollen jetzt einreisen, sondern, und das kann man auch alles, ne, das kann man auch kritisch sehen, aber das ist jetzt mal wirklich ein anderes Thema. Wir reden hier über den nominierten FIFA-Schiedsrichter, der nicht einreisen darf.
Jungs, mal ganz ernsthaft, ne? Also bei allem, wir haben letzte Folge haben wir kritisch darüber gesprochen, was da alles drumherum los gewesen ist. Wir haben es heute nochmal wieder, wir merken, wir kommen jetzt trotzdem wieder an diesen Punkt, dass wir auch darüber sprechen. Tommy, du hast aber richtigerweise quasi für dich selber entschieden, scheiß drauf, wir machen hier einfach eine coole Sache. Ich freue mich drauf, ich gucke die Spiele, die ich denn gucken kann, solange Claude es mir erlaubt. Oder es quasi für richtig hält. Und trotzdem werden wir ständig diese Geschichten bekommen. Denn es sind 880 Milliarden Medien unterwegs und die Geschichten werden kommen. Und jedes Spiel rund um den Iran wird uns nochmal vor Augen geführt, welche Stabmitglieder der iranischen Nationalmannschaft nicht dabei sind. Welche Leute wo wie ausgedehnt, inwiefern Eis Mitarbeiter vor Stadien warten, wenn irgendeine südamerikanische Nationalmannschaft auswärts spielt und so. Habt ihr nicht auch Angst, dass, also gewinnt am Ende wieder der Fußball und damit auch Infantino oder gewinnt am Ende dann doch auch irgendwo die Moral ist zu groß, aber oder holt die Gesellschaft dieses Mal mehr Punktsiege, als sie das in Katar gemacht hat?
Ach, weißt du, ich bin langsam müde, darüber nachzudenken, ne? Also da, so weit ist es schon gekommen, dass ich eigentlich nur noch möchte, dass das Turnier losgeht und mich keine Lust mehr habe, über diese ganzen Themen zu ärgern. Weil du kannst ja auch gegen Infantino nicht gewinnen, ne? Also am Ende macht er die Regeln, hat mit Trump seinen Ally, ja. Also selbst mit kritischer Berichterstattung, das lächeln die ja auch alles weg, also es bringt ja nichts.
Aber ich glaube schon, dass der Hype oder Nicht-Hype dieses Mal größer ist als lange. Ich meine, keine Ahnung, ich war nicht dabei.
Aber was jetzt, der Hype oder der Nicht-Hype?
Der Nicht-Hype, also der fehlende Hype, weißt du, das Fehlen des Hypes ist größer als je zuvor. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, was 1978 zum Beispiel war, als das Turnier in Argentinien war und da eine Militärjunta geherrscht hat. Keine Ahnung, wie es damals war. Es war natürlich auch eine ganz andere Zeit, ein ganz anderes Format auch. Die WM war damals noch viel kleiner. Ich glaube, es gibt viele Leute, die echt so ein bisschen genervt sind. Nicht mal nur von den Anstoßzeiten, aber von der Größe des Turniers, dass es jetzt 6 Wochen geht, dass es ewig geht, ne, dass du keinen Überblick mehr hast. Ich glaube, das ist das eine. Und zum anderen, natürlich Katar, da gab es diese Bedenken, genauso wie bei Russland 4 Jahre zuvor und dann irgendwann auch bei Saudi-Arabien. Aber das sind mehr so Bedenken, wie jetzt zum Beispiel auch Olympische Spiele in China. Du hast so diese grundsätzliche Störgefühl wegen eben, ne, Menschenrechtssituationen und so weiter. Aber weil natürlich die kulturelle, wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Deutschland und den USA nach dem Zweiten Weltkrieg so groß geworden ist das Störgefühl bei vielen Menschen, ob Donald Trump schon ein extremeres als zum Beispiel mit Blick auf Katar. Aber vielleicht, Katar hat natürlich größere Probleme, aber die USA, die Menschen in Deutschland stören sich mehr, oder viele stören sich mehr an Donald Trump in den USA momentan.
Ja, das ist alles richtig, aber glaubst du wirklich, dass weltweit mehr Leute irgendwie ein Problem damit haben, dass die politische Lage in den USA jetzt so ist um das Turnier herum oder dass das vermischt wird? Also sind das mehr oder sind nicht sogar mehr noch fröhlicher, weil sie durch die zusätzlichen Teams erstmalig oder zum einen eines der ersten Males dabei sind? Also meine Vermutung ist ja immer, dass das schon immer noch sehr viel Bubble-Kritik ist um uns herum und dass das Gros der Menschheit aber eigentlich wie immer total positiv dem Turnier gegenüber ist.
Also ich meine natürlich.
Lass mich kurz dazwischen eine kleine Anekdote erzählen, die nämlich genau da reinfasst. 2022 Katar, war ich in den USA, als das Turnier war, und ich weiß noch genau, ich war in der South Bronx und es war an so einem, kennt diese Wagen, diese leuchtenden Hotdogs, wo du Hotdog und Burger kaufen kannst und so. Und da war, ich weiß gar nicht, was für ein Land irgendwas, ich glaube, ich weiß nicht mal, was für ein Land, ich glaube, irgendwie Südamerikaner oder so. Und da lief gerade WM. Auf seinen Monitoren. Und ich meinte zu dem Digi, ist das eigentlich für dich ein Problem? So mit Katar und Menschenrechte und sowas alles? Und dann sagte er so, nee, ist nur Fußball, interessiert mich nicht. Ist doch geil, dass wir dabei sind. Und ich glaube nämlich wirklich, Kai, dass das ist ein in diesem Fall anders konnektiertes First-World-Problem ist, sich über diese Dinge so auseinanderzusetzen, was sehr schade und tragisch ist, finde ich. Aber wirklich bei 48 Teams das Gros der FIFA-Generalversammlung glücklich ist über eine WM, die unheimlich bunt und vielseitig sein wird.
Ja, aber nicht nur der Generalversammlung, sondern auch der Menschen in den Ländern, ne? Also das ist ja der erhebliche Unterschied. Ja, also, ja das, genau, aber das finde ich, muss man ja auf 2 Ebenen sehen, dass die FIFA-Generalversammlung und die Länderfürsten der Confederations und Föderation, dass die mehrheitlich glücklich sind, da bin ich mir relativ sicher. So, aber es ist ja entscheidend, sind auch die Zuschauenden, also auch am TV-Gerät und Fans in den einzelnen Ländern, mehrheitlich glücklich mit der Turnier-Edition. Und ich befürchte, ja, es ist genauso wie immer. Also, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, irgendwann zu sagen, ja, hey, es ist doch eben einfach nur Fußball.
Ich glaube, da brauchst du jetzt gar nicht nach Südamerika gehen. Ich glaube, dass auch in Deutschland gibt es richtig viele Leute, die sagen, mir Latte, keine Ahnung.
Ja, aber es gibt zum Beispiel auch eine andere Entwicklung. Also die FIFA hat sich komplett verspekuliert in einigen Märkten. Also beispielsweise China. Man wollte 300 Millionen haben für die TV-Rechte. Hat jetzt erst vor kurzem den Deal geschlossen im Mai und kriegt 60 Millionen US-Dollar. Weil einfach die Nachfrage dann doch nicht so groß ist. Es gab viele TV-Rechte-Verträge, die FIFA relativ spät geschlossen hat. Natürlich ist der Hype da irgendwie in Haiti zum Beispiel jetzt dabei sind oder auch im Irak zum Beispiel, der jetzt nach 40 Jahren wieder am Start ist. In den Ländern schon, aber auch in vielen großen Ländern ist es nicht so. Die Nachfrage ist nicht so krass. Und in den Stadien vor Ort wird die Sache, sieht man ja auch an den Ticketverkäufen, dann dominiert sein von zum Beispiel Südamerikanern. Also die Deutschen werden in New Jersey im Übrigen gegen Ecuador ein komplettes Auswärtsspiel haben. 90% wahrscheinlich sind dann für Ecuador, weil es natürlich auch sehr viele ecuadorianischstämmige Menschen gibt in New Jersey, die dann am Ende zum Spiel gehen werden. Und dann haben die Deutschen ein komplettes Auswärtsspiel im MetLife Stadium. Also es gibt einige Erdteile, wo der Hype überhaupt nicht da ist. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass die TV-Partner sehr, sehr zurückhaltend waren, viele Monate hin, um überhaupt einen Deal zu schließen, weil es muss sich ja irgendwie rechnen. Und die Forderungen der FIFA waren zu hoch, weil man eben nicht damit kalkulieren konnte, dass man das Geld am Ende wieder reinbekommt.
Ich finde, die WM in den USA ist eigentlich einer der folgerichtigsten Entscheidungen überhaupt. Denn wenn jemand Donald Trump vorgemacht hat, wie man über Jahrzehnte einfach nur linke Tasche, rechte Tasche, Vetternwirtschaft und dabei auch einfach fernab von jeglichem moralischen Standard erfolgreich sein kann und trotzdem, wenn man es nur lang genug und offensichtlich genug macht, toleriert wird von allen und trotzdem eingeschaltet wird, dann war es ja wohl die FIFA. Erst in Form von Sepp Blatter, den ich inzwischen gern nochmal sehen würde, jetzt wo wir Infantino haben. Also das ist so ein bisschen wie bei der AfD, so kann ich Frauke Petri nochmal sehen. Ja,
Können wir Bernd Lucke vielleicht nochmal kurz angucken?
Überleg mal. Ja. Ich dachte, der war ein Fascho, aber der war Bernd, einfach nur ein Professor.
Der Bernd Lucke war dann CDUler in der AfD.
Oh Mann. Und ich finde, das ist eigentlich nur folgerichtig. Also die FIFA und
Donald Trump ist ein Match.
Bei Donald Trump, könnte ich vielleicht George W. Bush nochmal sehen? Kann ich, das wir nochmal anschauen?
Ja, guter Typ, der George W. Bush.
Ja, ich fand auch so.
Kurzer Fun-Fact, heute ist übrigens heute ist rausgekommen, dass Michel Platini Infantino verklagen will. Und auch wegen Verschwörung. Weil die Platini und Blatter ja quasi vom Hof gejagt haben. Was übrigens, wenn ich es richtig gesehen habe, ist die offizielle Klage gegen Blatter und Platini wegen Veruntreuung, glaube ich, von 2 Millionen oder so, Nutzung natürlich für Bestechung, ist letztes Jahr fallen gelassen worden. Also sie sind freigesprochen.
Nein, da hat ja keiner gerechnet damit.
Überraschend. Wir kommen ja langsam zum Ende. Es ist ja natürlich auch jetzt die letzte Folge, bevor ich dann zum Beispiel in die USA reise und dann mal das Ganze vor Ort betrachte. Ich bin aber auch gespannt, jetzt, wir hatten zum Beispiel das Thema mit dem somalischen Referee, wo es noch ein bisschen hakt, der am Ende vielleicht doch einreisen darf, aber es war eben Anfang der Woche jetzt das Thema, dass der erstmal nicht einreisen durfte. Ich bin echt gespannt, wie viel es organisatorische Hürden geben wird vor Ort, weil es geht ja mittlerweile um alles bei dieser Weltmeisterschaft. Dürfen Wasserflaschen mit reingenommen? Nein, doch, die dürfen mit reingenommen werden. Also,
aber nur 0,58 oder so?
Ja, ja genau, 0,59 war es, glaube ich, irgendwie. Es war eine ganz krumme Zahl auch irgendwo, ne? Wahrscheinlich wegen dem anderen metrischen System oder so. Da gab es irgendwie das. Dann Einreisebestimmungen. Embolo zum Beispiel von den Schweizern wurde erstmal gestoppt, dann darf er doch rein, aber wie ist es dann, wenn er nach Kanada reist? Das ist auch, glaube ich, bei irgendeinem Spieler ist da ein Problem jetzt gewesen, zum Beispiel. Dann, wie ist es mit Schiedsrichtern aus zum Beispiel Ländern, die auf der, in Anführungszeichen, schwarzen Liste stehen? Wie wird es mit Fans sein? Was wird vor Ort passieren? Wie wird es mit dem Nahverkehr laufen? Ich glaube, es könnte am Ende interessant werden für die TV-Zuschauer, die dann sagen, ich schaue eben doch die deutschen Spiele dann in der ARD zum Beispiel oder ich schaue eben das Finale dann natürlich trotzdem an auf Magenta oder ARD, ZDF. Aber es könnte vor Ort auch eine komplette Shitshow werden, weil da sind so viele organisatorische Fragen, die irgendwie immer noch so offen sind, gefühlt 2 Tage vor der WM.
Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin inzwischen an einem Punkt, wir sind ja alle auch so ein bisschen verroht schon durch diese Administration Trump. Ich bin an einem Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass wenn eine Mannschaft die USA aus dem Turnier wirft, dass Donald Trump diese Mannschaft dann des Landes verweist. Es würde mich nicht überraschen, ich kann mir das absolut vorstellen, dass er sagt, so nee, die müssen jetzt alle gehen.
Die öffentlichen Diffamierungen von Nationen für sportliche Ereignisse ist auf jeden Fall, da ist Tür und Tor geöffnet. So, da ist es doch einfach gut, wenn man sich, guck mal, wir haben am Ende die Chance, eine WM zu gucken, die vielleicht eine WM der Skandale wird. Eine, die dafür sorgt, dass wir uns darüber aufregen. Vielleicht wird es auch einfach nur eine schöne WM. Wir haben eine Nationalmannschaft, von der wir noch nicht ganz genau wissen, ob sie im Achtelfinale gegen Norwegen rausfliegt oder vielleicht doch Weltmeister wird und bis ins Finale zieht. Das sind alles noch irgendwelche Inkonstanten. Was bleibt, sind Konstante. Und da möchte ich euch ganz kurz mit abholen, denn das habe ich gemacht. Und das ist vielleicht auch eine Empfehlung für euch drei plus jeden da draußen. Ich habe mir, bin noch mittendrin, aber ich habe mir ungefähr jede Dokumentation angeguckt, die es über irgendeine Weltmeisterschaft der letzten 30 Jahre gegeben hat. Ich habe den Blickwinkel der Brasilianer von 1970, der Brasilianer von 1994. Ich habe mir eine 2006er Doku angeguckt. Ich habe mir die 1990er Doku angeguckt. Und ich habe mir auch die ARD-Doku zu 1994 angeguckt. Und dabei bin ich auf etwas gestoßen, auf das ich mit euch sprechen möchte. Wem von euch ist noch der Name Bianca Ilgner wirklich geläufig? Wer weiß, wer Bianca Ilgner war? Und wer weiß, was sie damals gemacht hat? Niemand, außer Kai Rippe.
Ja, vielen Dank für das Intro. Das ist auch die Auflösung, übrigens die Frage, warum wir uns so lange über den Insta-Account von Bianca Ilgner unterhalten haben im Vorgespräch. Weil das ich hatte ist ja einen Traum. Ich hatte ja einen Traum, ne? Also ich wollte eigentlich eine neue Rubrik hier kreieren. So, das ist so Buchclub-mäßig. So, wir kaufen uns coole Bücher und dann lesen wir uns was vor und dann gibt's Rezensionen und dann gehen wir in den Dialog mit der Community. Und da wir dann so im nostalgischen WM-Modus waren, Nico und ich, womit habe ich angefangen? Mit Alles. Ein fiktiver Tatsachenroman von Bodo Ilgner und Bianca Ilgner aus dem Jahr, jetzt muss ich selber mal gucken, 2004, glaube ich. Und ich würde euch mal ganz kurz den Klappentext vorlesen und dann vielleicht nochmal was kurz, eine kurze Einordnung dieses Buches geben. Aber, was schon mal sensationell ist, es ist alles ein fiktiver Tatsachenroman. Achtung, Wortspiel, finde ich aber sehr gut. So, und es wird hoch betont, dass sie sich dafür keinen Ghostwriter geholt haben. Kurzer Spoiler, wäre doch nicht so schlecht gewesen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich gehe mal kurz rein. Mit 20 Jahren stand Bodo Ilgner bereits im Tor der ersten FC Köln, spielte in der deutschen Nationalmannschaft und wurde 1990 Weltmeister. Bianca Ilgner, eine Frau, die polarisiert, charismatisch, schön, intelligent, clever und zielstrebig. Finde ich gut, wenn das irgendwie jemand über sich selber schreibt. Sie managt ihren Mann auf außergewöhnliche Weise und stellt die Männerdomäne Fußball auf den Kopf. Bodo Ilgner stand bei zwei Weltmeisterschaften als deutsche Nummer 1 im Tor. Nach der WM 94 in den USA trat er zurück. Immer alles einen Schritt voraus, fädelte Bianca 1996 in einer filmreifen Nacht-und-Nebel-Aktion den Wechsel von Bodo zu Real Madrid ein. Mit den Königlichen wurde Ilgner zweimal Champions-League-Gewinner, zweimal spanischer Meister und einmal Weltpokalsieger. 2001 beendete er seine Karriere mit erst 34 Jahren. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Alles gibt einen authentischen Einblick in eine Welt, die ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Es ist eine Welt, die oft genug von Geld, Sex, Macht und Eitelkeiten beherrscht wird. In diesem Haifischbecken haben sich die Ilgners behauptet und am Ende das Happy End auf ihrer Seite gehabt. Sowohl in der Realität als auch in ihrem atemberaubenden Roman Alles. So, also kurze Einordnung. Der Roman ist unfassbar grottig. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, da ein Spiel draus zu machen, keine Porn gefunden. Ilgner ist gerade schon beim Vorlesen eingeschlafen, das kann ich schon sehr nachvollziehen.
Ich war gerade auf Instagram unterwegs.
Aber die einzige Tipp, den ich geben kann, geht auf Bianca Ilgners Insta-Seite. Die ist schon sensationell und gibt, glaube ich, einen guten Ausschluss über diese Frau. Und ey, seid mehr wie Bianca. Schreibt Bücher über euch selbst. Nennt euch intelligent, charismatisch, eurer Zeit voraus. Das kommt gut.
Ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Im Prinzip aber ist Bianca Ilgner so ein kleines bisschen wie sehr schöne neue Fußball und deine Spielerfrauen. Denn wir sind auch schick, jung, modern, Bianca zeitgemäß. Ilgner. Bianca Ilgner.
Wow. Aber Nico, bevor du hier abmoderierst, darf ich auch noch kurz einen WM-Buchtipp abgeben? Einen schnellen?
Hast du selber was geschrieben?
Nee, aber mein lieber Freund Stefan Hermanns vom Tagesspiegel hat eins geschrieben über, und das kann ich euch wirklich ans Herz legen, das ist ein
Bianca
ganz
Ilgner.
Über Bianca Ilgner, über King Bomber Karl, wie der deutsche Karl-Heinz Granitzer mit Beckenbauer, Cruyff und Pelé den Fußball in den USA groß machte. Ich weiß nicht, ob ihr Karl-Heinz Granitzer noch kanntet, der wechselte damals von Hertha BSC in die damals noch NLTS oder so hieß die, North American Soccer League. Und ist tatsächlich ein Star in Chicago gewesen. Also in einem Atemzug mit Muhammad Ali und Michael Jordan damals.
Es ist unglaublich, wie du sogar zum Ende dieses Formates wieder hinkriegst, die Hertha mit
alles führt immer zu Hertha BSC. Alles im Fußball mündet oder endet im Hertha BSC. So, also, holt euch das. Liebe Grüße an den Stefan.
Finde ich stark. Aber mehr gibt es dann jetzt wirklich nicht zu sagen. Leute, tut mir einen Gefallen. wenn ihr einen Link bekommt, meldet euch an und feiert mit Tommy die deutschen Spiele. Ich kann es nicht, ich bin da unterwegs auf Reisen. Ich werde Fußballspiele entweder abends gucken, vielleicht aber auch irgendwie auf kleinen Fernsehern, und dann gucke ich mal, ob da ein WM-Feeling bei mir aufkommt. Und ich möchte euch verhaften, diese WM dauert jetzt ja ungefähr 3,5 Monate gefühlt. Wir werden uns mittendrin treffen und mal kurz drüber sprechen. Vielleicht machen wir es sogar schneller, als ihr denkt, aber wir werden ein Update geben, denn ab jetzt beginnt das WM-Special von Schöner Neuer Fußball, ob ihr es nun wollt oder nicht. Und auch, ob die drei das wollen oder nicht. Ab jetzt ist WM-Special, solange bis Deutschland Weltmeister ist. Das war Schöner Neuer Fußball. Dann vielleicht in einem anderen Trikot, mal gucken. Vielleicht auch nicht. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.